In unserem Hesekiel-Tempel, ich weiß nicht, ob ich es richtig gezählt habe, haben wir allein nur 170 Zahlen. In diesen paar Kapiteln 170 Zahlen. Und jetzt sagt Gott, du sollst sie messen. Können wir nicht. So eine kurze Zeit. Aber ich möchte euch ein Geheimnis aufzeigen. Durch das werden die Zahlen nicht so schlimm. Und zwar, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, du hast ja immer an den zentralen Punkten hast du eine prägnante Zahl. Also du siehst durch die Zahl 5, durch die Gnade. Und wenn du die Verantwortung wahrnimmst, nach der Zahl 10, Gnade und Verantwortung, gehst du letztendlich auf 7 Stufen durch den Wille Gottes, 8 Stufen weiter, nämlich zur Neuschöpfung. Und dann ist der Weg plötzlich 5 plus 8, 13 lang. Also die Gnade führt dich dazu, dass du dann neu geschaffen wirst, wieder geboren wirst, nämlich durch 50, durch den Heiligen Geist. Und 6, der Sünder, plus 5, die Gnade, wenn die zusammenkommen, dann hast du 11. Aber wenn es wirklich realisiert wird, neues Mal genommen, dann hast du 5 mal 6, dann hast du 30. Und das alles führt zu 100, das nämlich 50, das Wirken des Heiligen Geistes, zu 2, 50 mal 2, zu der Gemeinschaft führt. Also ist eigentlich nicht so schlimm, aber es kommt ein Problem. Wenn du jetzt das anguckst, dann wirst, so ging es mir am Anfang, wirst du verwirrt, sagst, wieso sind da jetzt 30 Ellen, eine Nische, wieso sind da 5 Ellen? Wisst ihr, das ist ganz einfach. Die Symbolik des Hesekiel-Tempels zeigt, wie du den Weg außerhalb des Heiligtums, vom Vorhof, durch die Türe, und wie lang jetzt die enge Pforte ist, wissen wir ja jetzt, die ist 10 Ellen breit und 13 lang, ist inzwischen kein Geheimnis mehr, wie du durch diese enge Pforte hineingehst ins Allerheiligste, und dann zeigt sie die ganze Zeit der Weg eines geistlichen Lebens bis hin zu der Fülle des Heiligen Geistes. Und die Zahlen daneben, die brauchen wir jetzt auch nicht untersuchen, sind immer die flankierenden Dinge. Da hast du eine Nische, das ist ein Ruheplatz. Und wenn die Nische jetzt zum Beispiel 25 ist, dann ist das ein volles Wirken der Gnade. Wenn es 5 ist, dann ist es ein einfaches Wirken der Gnade. Wisst ihr, die flankierenden Zahlen sind immer Dinge, die begleiten mich. Und wenn jetzt ein Weg die ganze Zeit 5 hat, na, ist mir's klar, da bin ich die ganze Zeit, solange ich hier weitergehe, ins Heiligtum hinein, auf die Gnade angewiesen. Also insofern brauchen wir die Flankierende gar nicht studieren, sondern können uns auf das Wesentliche beschränken. Aber ich möchte nochmal betonen, es ist die Beschreibung eines Weges. Und weil es die Beschreibung eines Weges ist, darum ist das Heiligtum leer. Weil Gott wollte ja nur den Weg beschreiben. Aber jetzt findest du natürlich in diesem Tempel, wir gucken ja Hesekiel 41 bis 46 her, jetzt findest du natürlich auch Opfer. Aber du findest nicht das Opfer am Yom Kippur. Du findest nicht das vollkommene Opfer, das der Jesus getan hat in der Stiftshütte, als er die Himmel durchschritten hat und in den Himmel hineinging, sondern du findest jetzt nur die Opfer davor, die Opfer am Brandopferaltar. Das bedeutet, du findest jetzt nur das Umgehen, brandopferischer Hingabe, du siehst nur, wie ein Mensch mit diesem vollkommenen Opfer, das schon vollbracht ist, umgeht. Darum hast du die anderen Opfer. Also nochmals, das Opfer im Allerheiligsten, das ist das Opfer Jesu. Aber die Opfer drumherum, das sind die Opfer, die der Priester bringt, wo ich mich zum Beispiel auf der Brandopferaltar lege und mich immer Jesus hingebe. Römer 12, Vers 1 und 2, gebt eure Leiber als Ganzopfer hin. Diese Opfer hast du natürlich. Du hast auch den Priester. Die Bibel sagt ja, in dem Moment, wenn du im Heiligtum drin bist, Hesekiel 41 heißt, er führte mich in den Tempelsaal. Jetzt bin ich drin, sagt die Bibel. 1. Petrus 2, 4. Jetzt bist du ein König, oder hier ist eher jetzt gemeint, dass du priesterlich dienen sollst als Stein. Und Offenbarung 1, 5, 6 sagt, jetzt bist du ein König und ein Priester. Also ich bin jetzt Priester in diesem Tempel. Und jetzt siehst du natürlich, die Priester haben hier Regeln. Diese Sache werden hier auch alle geregelt. Zum Beispiel, der Priester braucht weiße Kleider. Wir müssen dauernd gereinigt sein durch Jesu Blut. Alle diese Dinge sind natürlich auch drin. Aber ich möchte mich darauf konzentrieren, auf diesen Weg, wo die Bibel einfach zeigt, wie kommt die Fülle des Heiligen Geistes. Weil ich bin eigentlich zum Schluss gekommen, dass es hier die Darstellung in der Symbolik ist, wie ich in der Fülle des Heiligen Geistes lebe. Und wenn du jetzt Kapitel 41 dir anguckst, Dieser Tempel, ihr wisst, was das ist, Naos, der Tempel des Heiligen Geistes. Er führt mich in den Tempelsaal und jetzt siehst du plötzlich etwas. Dieser Tempel, dieser neue Tempel des Heiligen Geistes, dieses wunderbar von Gott geschaffene Bild.
Entschuldigung.
6 Pfeiler. Der wird getragen durch Pfeiler. Und die sind 6. Wisst ihr, jetzt hast du das Geheimnis, der Tempel des Heiligen Geistes besteht aus Menschen. Wisst ihr, Gott baut tatsächlich in seiner Gnade, in seiner Größe, der Tempel des Heiligen Geistes, der Leib Jesu Christi mit uns elende kleinen Menschen. Aber, jetzt können wir sagen, also gut, er benutzt uns elende Menschen, da kann ich mich jetzt letztendlich zur Ruhe setzen und bleib, wie ich bin. Aber das sagt er nicht, sondern sagt, in diesem Tempel spielt die Zahl 6 eine Rolle bei den Pfeilern. Und jetzt haben wir Sendschreiber und ich denke, das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt. Wir haben Sendschreiben, Offenbarung 3, wo die Bibel sagt, du sollst ein Pfeiler sein, eine Säule im Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt, hier siehst du sofort, der Wille Gottes ist eigentlich, dass dieser wunderbare Bau, dieser Tempel des Heiligen Geistes, durch Menschen geschaffen wird. Aber die Menschen dürfen kommen, wie sie sind, aber sie dürfen nicht bleiben, wie sie sind. Sie können nicht weich, wackelig, vollkommen unentschieden, sie können nicht ohne Rückgrat, ohne alles sein, aber Gott sagt, du sollst ein Pfeiler werden, wisst ihr? Und das ist ein Punkt, wo man einfach die Leute sagen muss, der Herr Jesus hat Mitleid mit unseren Schwachheiten. Hebräer 4, Vers 15. Er hat wirklich Mitleid und er trägt uns durch und er bringt uns durch. Aber ich darf nie sagen, jetzt bleibe ich so. Sondern er sagt klipp und klar, Offenbarung 3, Vers 12, wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Der Herr Jesus will, dass ich ein Tempel bin in meinem Herzen, ein Tempel des Heiligen Geistes. Und dieser kleine Tempel ist ein Stein vom großen Tempel, also vom Leib Christi. Und er sagt, und du als kleiner Tempel sollst zu einer Säule werden. Wer macht die Säule? Der Herr Jesus. Er sagt, ich will dich zu einem Tempel machen. Das heißt, ich muss mich jetzt, jetzt sind wir wieder bei den Bilder, wenn ihr das in Ruhe durchlässt, können wir jetzt nicht alles, sonst müsste man ein Jahr lang Hesekiel-Tempel studieren. Wenn ihr dann seht, hier die Brandopferaltäre, das Brandopfer, dann müsstest du sagen, es ist ganz einfach, ich muss mir jetzt nur am Herr Jesus auf der Altar legen und sagen, mach mit mir, was du willst, erziehe mich, bring mich zurecht, mach mich zu einer Säule und dann tut er's. Also das ist schon mal ganz klar hier fixiert, es ist der Wille Gottes, dass das tatsächlich passiert. Und dann im zweiten Vers sagt er wieder, die Breite der Türöffnung betrug 10 Ellen. Merkt etwas? Per Tür ist immer 10. Gnade und Verantwortung. Und du wirst auch im Tempel, wenn du mal ein Gotteskind bist, wiedergeboren, wirst du die zwei Dinge nie loswerden. Du wirst immer durch Gnade, Gott gibt dir Gnade in allem, aber du musst immer diese Gnade in Verantwortung annehmen. Weißt du, wenn die Bibel sagt, du bist gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt in Christus, Epheser 1, Vers 3, dann ist das wunderbar. Aber jetzt musst du eine geistliche Haltung einnehmen, nämlich im Geiste wandeln, dass das auch wirkt. Es nützt dir gar nichts, wenn du das im Kopf weißt. Wenn du Kolosser 2, Vers 9 und 10 weißt, dass in ihm die Fülle der Gottheit lebhaftig wohnt und dass du als Gläubiger in ihm zur Fülle gebracht bist, dann wirkt es halt nur, wenn du in ihm bleibst. Wandelst du nicht in ihm, bleibst du nicht in Christus, dann ist die Fülle halt nicht da. Wieso, so ist das Ganze aufgebaut. Und darum sagt er sofort, die Breite der Türöffnung ist 10. Also hier ist immer die Erinnerung, 5 plus 5, Gnade und Verantwortung wirst du nicht los. Du musst das die ganze Zeit tun. Und jetzt sagt er an den Seitenwänden, auf Vers 2, sind immer 5 Ellen. Das heißt, du brauchst die ganze Zeit die Gnade. Du selber hast keine Kraft, du selber hast keine Fähigkeit. Du bist dauernd darauf angewiesen, dass der Herr Jesus in seiner Gnade Johannes 1, 16 realisiert. Dass du die ganze Zeit aus seiner Fülle Gnade um Gnade nehmen darfst. Wenn du aufstehst, die Augen öffnest, bist du schon bedürftig. Aber du kannst sofort die Gnade nehmen. Er schenkt sie uns die ganze Zeit. Du hast die ganze Zeit völlige Gnade. Und jetzt sagt er, und die ganze Länge richtet sich nur nach einem 40. 5 mal 8, dass durch Gnade Neuschöpfung geschieht. Das heißt, er ist die ganze Zeit bereit, mich zu erneuern. 40. Aber 40 ist leider auch, Entschuldigung, wenn ich leider sage. Auch die Zahl der Prüfung. Ihr wisst, wer geprüft wurde. Mose, 3x40 Jahre. Das heißt, wenn der Herr mich erneuern will durch seine Gnade, muss er mich, ob er will oder nicht, aber da ist nicht er schuld, sondern ich allein, muss er mich in die Prüfung führen. Warum glaubt ihr, warum wir betet beim Vater, unser führe uns nicht in Versuchung? Das ist, was heißt. Dann sagt man, oh Gott, versucht doch niemand. Sei, steht ja auch dort nicht. Dort steht ja nicht, dass er mich versucht. Dort steht bloß, er führt mich in Versuchung. Der Heilige Geist hat der Herr Jesus nicht versucht, sondern der Heilige Geist hat der Herr Jesus in die Wüste geführt, damit ihn der Teufel versucht. Versuche du mich immer, der Teufel. Aber Gott setzt mich dem aus, um mich zu prüfen. Er hat Israel geprüft, ob sie gehorsam sind. Und so ist es einfach so. Wenn ich dauernd neu sein soll, geistlich, muss Gott mich, dass diese Erneuerung klappt, dass ich frisch bleibe bis ins Alter und dem Herr Jesus dien und die erste Liebe habe, muss er mich prüfen. Hebräer 12. Gott züchtigt jeden Sohn. Und dann sagt die Bibel halt, das gefällt dir auch nicht und mir auch nicht, aber es muss sein. Er sagt dann nochmal, und die Breite dieses Weges mit 40, wo du geprüft wirst, wo du erneuert wirst, ist 20. 4x5. Alles Gnade. Wenn du das einmal begriffen hast, dann musst du sagen, dann ist ja dieser ganze Weg durch dieses Heiligtum hindurch, schon wo es beginnt reinzukommen, von der Errettung an, aber auch dann weiterhin, bis hin zu der Fülle des Heiligen Geistes, alles Gnade, alles geht nur über die Erneuerung, alles geht nur über das Wirken Jesu. Und 3, es geht in das Innere hinein. Wisst ihr, der alte Vater Stanger von der Rettungsarche, ich bin mit ihm in vielem nicht einig. Gell? Er hat ein paar Macker gehabt, war auch nur, hat sich nie von der Kirche lösen können und solche Dinge. Aber er war trotzdem ein Gottesmann. Er hat einmal gesagt, wegen dem Inneren, hat er gesagt, der Herr lasse dich wachsen. Da haben die Gläubigen gestrahlt. Und dann kam der zweite Satz. Abwärts wie ein Kuhschwanz. Das heißt, er hat ihnen gesagt, du sollst abwärts wachsen. Er, der Herr Jesus, muss wachsen und du sollst abnehmen. Du sollst nicht nach außen hin, dass du Hochmut entwickelst und eigene Ehre bekommst. Du sollst innerlich wachsen. Und je mehr du innerlich wächst, je mehr nimmst du ab äußerlich. Wisst ihr, und jetzt heißt es hier, ins Innere hinein ist wieder 2 vorherrschend die Zahl. Das ist Gemeinschaft, aber auch Trennung. Und jetzt sagt er, die Türöffnung selbst. Jetzt bringt er plötzlich die Türöffnung. Da muss ich sagen, warum immer wieder die Türöffnung? Jetzt kommt was völlig anderes, was noch gar nicht kam. 6 Ellen hoch und die Breite der Türöffnung 7 Ellen. Ist die Tür 6 und 7? Ihr denkt, die Tür ist 10 plus 10 und 13. Wisst ihr, was das für eine Tür ist? Das ist nicht die Tür, die ich gehe. Das ist der Grundsatz der Tür. 6 Mensch, 7 Gott. Und die Tür, der Herr Jesus, ist 6 ein wirklicher Mensch und gleichzeitig 7 wirklich Gott. Da hast du nämlich die Gottheit Jesu und die Menschheit, da hast du den Christus, die Darstellung Jesu Christi. Er ist die Tür und er ist Gott und er ist Mensch. Und er maß wieder die Länge und sagt 20, alles Gnade, 4x5. Und sagt jetzt, das ist das Allerheiligtum. Wer ist das Allerheiligste? Die Tür aus 6 und 7, der Herr Jesus allein. Er ist Allerheiligste. Was ist im Allerheiligsten? Der Sühnedeckel. Wer ist der Sühnedeckel? Der Herr Jesus allein. Wer ist der hohe Priester, der ins Allerheiligste geht? Der Herr Jesus. Was wird im Allerheiligsten geopfert? Das Blut des Opfers. Wer ist Opfer? Der Herr Jesus allein. Wessen Blut ist es? Sein Opfer. Und damit hast du wieder das, was Kolosser sagt. Das versteht man ja manchmal gar nicht. Alles ist von ihm, durch ihm, zu ihm. Ich sag's einmal in der profanen Sprache. Er tut alles. Du tust gar nichts. Du musst nur reagieren. Du musst nur die Gnade dir gefallen lassen. Du musst nur die Erneuerung dir gefallen lassen. Du musst nur gehorsam sein. Du musst dich nur auf der Brandopferaltar legen. Du musst nur als Priester gucken, dass deine Kleider weiß sind. Du musst nur ein paar ganz kleine Dinge tun und dir gehorsam sein. Und der Rest tut er. Ist doch gewaltig, oder? Ist euch eigentlich klar, dass der Jesus mit seiner Gemeinde, die manchmal eine elende Truppe ist, ungeheuer viel Arbeit hat? Was denkt ihr, was der Herr Jesus arbeiten muss, obwohl er als hohe Priester sich gesetzt hat, das vollkommene Opfer ist vollkommen fertig. Er muss nichts mehr tun als hohe Priester. Er muss aber als Priester, der wie die Leviter uns versorgt und sich um uns kümmert, muss er Tag und Nacht arbeiten, wenn seine Gemeinde so elend ist. Und er muss dauernd gucken, dass ihre Kleider weiß sind. Er muss dauernd gucken, dass das Alte wegkommt, dass sie erneuert werden. Er muss sich dauernd um sie kümmern. Also von daher hat der Herr Jesus ungeheuer Arbeit mit uns. Wir sind kein leichter Haufe, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich oft gewundert, dass der Herr uns elende Menschen durchbringt. Schon Gnade. Weil 5, da betont die Bibel wieder, die Wand des Tempels. Also aus was für einem Baumaterial besteht der Tempel? Was sind die Wände? 6. Der Tempel des Heiligen Geistes sind Menschen, das sind wir. Und er sagt, es sind 4 Ellen. Das heißt, er besteht nur aus Menschen. Ist doch hochinteressant. Er das Haupt ist reines Gold und wir, der Tempel, sind, wenn wir wieder in die Stiftshütte reingehen, wir sind nur Bretter, die krumm sind und unansehnlich sind, mit Gold überzogen. Wir sind Steine, aber er ist der Fels. Versteht der Unterschied? Wir sind bloß Steinchen, aber er ist der Fels. Das heißt, alles kommt von ihm. Und dann sagt er in Vers 6, und auch die Seiterräume, die mich dauernd begleiten, ist 30, 6 mal 5. Alles, was ich habe, habe ich seit der Wiedergeburt in mir drin, dieses vollkommene Opfer. Das siehst du, wenn du 30 siehst, als Begleitung. Es geht immer wieder zurück von dem, was ich in der Wiedergeburt empfangen habe. Ich sage den Leuten immer, du hast ein Paket bekommen, in der Wiedergeburt. Wenn 30 geschah, wenn ich durchgebrochen bin zur Wiedergeburt, habe ich ein Paket. Aber das Paket, und das hat mir geholfen, sonst kommt die Gesetzlichkeit. Ich kann das Paket selber nicht auspacken. Ich kann das Maß meines Glaubens nicht verändern. Ich kann meine Gnadengabe nicht wirksam machen. Ich kann letztendlich meinen Platz am Leib Christi nicht sauber einnehmen. Ich kann mein Arbeitsgebiet nicht realisieren. Sondern mir ist klar geworden, das Paket in mir kann nur einer öffnen. Er. Also was muss ich tun? Das siehst du auch, wenn du Hesekiel 41 jetzt ganz langsam liest, 42, 43, 44, 45, 46. Ich muss mich ihm, wie Römer 12, 1 und 2 sagt, als Ganzopfer auf den Altar legen, muss mein Herz ihm zur Verfügung stellen, in kindlichem Glauben annehmen, dass er das alles tut. Und dann fängt er an, wenn ich in dieser Haltung bin, dann stehe ich ja in Wirklichkeit im Glauben vorm Sühnedeckel im innersten Heiligtum im Himmel. Dann habe ich die Himmel durchschritten. Und dann muss ich nur mein Herz ihm hinhalten und dann fängt er an, das Paket aufzumachen. Und dann beginnt meine Gnadengabe zu wirken. Und dann entsteht Vollmacht. Und dann kann ich ein Zeugnis geben, wo die Menschen überführt werden. Das alles passiert, wenn ich vor ihm stehe. Aber er macht das Paket auf. Und darum ist die ganze Zeit hier flankierend praktisch 30 gegenwärtig. Immer das, was ich in der Wiedergeburt empfangen habe. Wisst ihr, wir müssen gar nicht beten, Herr, gib mir das, gib mir jenes, gib mir das, gib mir jenes. Brauchen wir gar nicht. Ich muss bloß sagen, Herr, es ist alles in mir. Epheser 2,10. Alle Werke, die ich tun soll, jetzt lass es wirksam werden. Gib mir ein Herz, dass es wirksam ist. Wisst ihr, und da merkst du langsam, da kommst du auch aus dem Druck raus. Da kommst du aus dieser Gesetzlichkeit raus. Da merkst du, es geht um den Herr. Und jetzt kommt eine statisch unmögliche Situation, Kapitel 41, Vers 7, sodass der Umfang des Hauses, nämlich der Gemeinde, nach oben zu größer wurde, rings um das Haus. So wurde das Haus nach oben zu breiter. Wisst ihr, müsst ihr euch vorstellen, das Haus, wenn man das jetzt bauen würde, ich weiß ja nicht, ob man es baut. Ich möchte es nochmal sagen, ich weiß nicht, wo dieser Tempel steht. Die Bibel sagt das nicht. Wenn das tatsächlich der Tempel im tausendjährigen Reich sein sollte, und das tausendjährige Reich ist biblisch ohne Frage, wisst ihr auch, alles, was die Bibel sagt, hat immer zuerst einmal eine menschliche Ebene, eine stoffliche Ebene, es geschieht alles wörtlich, aber gleichzeitig hat alles eine ungeheure geistliche Bedeutung, aber die Bibel sagt nicht, wo der Tempel gebaut wird. Wenn der gebaut wird, würde der seltsam aussehen, wie ein Haus, das auf dem Dach steht. Und er ist schmal und er wird immer breiter nach oben, und da zeigt er uns etwas, genauso ist das Leben. Epheser 4, Vers 11 bis 16 sagt uns nämlich, dass wir wachsen sollen, dem Haupt, dem Herr Jesus entgegen. Wisst ihr, genau so ist es. Je mehr ich jetzt in diesem Heiligtum, immer von der Gnade und von der Wirkung der Wiedergeburt flankiert, Schritt für Schritt durch die Gnade Gottes mich immer wieder von Gott her mit der Zahl 8 erneuern lasse, je weiter ich im Gehorsam gehe, je mehr passiert etwas, dass ich innerlich beginne, breiter zu werden. Was ist, wenn ich breiter werde? Dann bin ich eine bessere Säule, wenn dann kann ich mehr tragen. Wisst ihr, je breiter ich bin, je mehr kann ich tragen. Und dann wird die Säule immer stabiler, aber die Säule, wisst ihr, was ist der Witz bei ihrer Säule? Was würdet ihr sagen, wenn eine Säule hier jetzt wäre, um die Decke zu tragen und die würde links rumgehen, würde sagen, so ein Quatsch. Eine Säule muss glasklar und schnurgerade nach oben gehen. Und genau so ist es hier. Das Haus Gottes muss schnurgerade nach oben wachsen, am Herr Jesus entgegen. Ich muss innerlich am Herr Jesus entgegenwachsen. Er ist immer das Ziel, wo ich hinwachsen muss. Dass ich ihn treffe und richtig wachse, muss ich immer im Glauben, Hebräer 10, 19, durch diesen lebendigen Weg direkt vor der Sühnedeckel stehen. Ich muss immer vorm Herr Jesus stehen, dann wachse ich ihm entgegen. Drehe ich mich um andere Dinge, dann wachse ich krumm. Dann passiert nichts. Dann kann ich auch keine Säule sein, da bin ich nicht stabil. Also muss ich Buße tun, dann gehe ich wieder zurück und sage, Herr, jetzt will ich dir entgegenwachsen, du bist jetzt der, der alles tut. Und dann beginnt die Säule plötzlich wieder gerade zu werden und wieder nach oben zu gehen. Wisst ihr, das sind einfache Bilder, aber die sind so prägnant. Und wenn du dir das jetzt einmal genau anguckst, du hast hier einfach nochmal die ganz klare Aussage, es geht um uns. Und im Zentrum für uns, Vers 4, das Allerheiligste, der Herr Jesus. Wir werden nach oben immer größer. Wenn wir jetzt einen Sprung machen, in Vers 12 noch sagt er, an dem Gebäude gibt es auch abgegrenzte Höfe. Da gibt es also praktisch Bereiche. Ein Hof ist ja etwas, wo man normalerweise sich aufhält. Aber wenn du in diesem Tempel vorwärts gehst, gibt es Orte, wo du jetzt nicht dich nur geistlich vorwärts bewegst, sondern wo du auch Ruhezeiten hast, wo Gott dir auch Gnade gibt, dass du einfach Ruhe hast. Du hast einen Hof. Das ist doch schön, wie Gott das macht. Du hast einen Hof. Und jetzt kommt eine Zahl, die hat man noch gar nicht. 70. Und 70 ist 2 Gemeinschaft mal 5 mal 7. Und jetzt kommen wir zu einem der größten Geheimnisse der Bibel. 1. Johannes 1, Vers 7. Wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Gemeinschaft geschieht nicht, wenn wir miteinander Minigolf spielen. Gemeinschaft geschieht nicht, wenn wir miteinander Kaffee trinken. Gemeinschaft geschieht nicht, wenn wir miteinander wandern. Gemeinschaft geschieht nicht, wenn wir zusammen die Köpfe rauchen lassen, entweder über geistliche Dinge oder auch über weltliche Dinge. Es geschieht hier nicht. Sondern die Gemeinschaft geschieht mit 7, nämlich so, wie es Gott wirkt. Und sie geschieht durch Gnade, 5, und sie geschieht in der Gemeinschaft mit ihm. Wisst ihr, was das heißt? Wenn ich im Lichte wandle, dann bin ich in diesem heiligen Weg vom Sühnedeckel. Da bin ich mit Gott und Mensch in Ordnung. Dann wandle ich im Licht. Und wenn ich einen Zweiter habe, egal ob der mir menschlich liegt oder nicht, das spielt dann keine Rolle mehr, und er wandelt auch im Licht, dann geschieht automatisch 7 des Wirken Gottes. Und dann hast du 70. Dann hast du plötzlich einen Ort, wo du mit Menschen völlig entspannt Gemeinschaft hast. Diese Gemeinschaft wird aber gewirkt durch den Heiligen Geist und diese Gemeinschaft ist göttlich. Zu mir sagte mal ein Bruder, hat er öffentlich gesagt, Karl Hermann, wir zwei, wir haben engste Gemeinschaft, wir sind so weit auseinander menschlich, wenn wir nicht beide gläubig wären, wir hätten in der Welt nichts Geringste miteinander zu tun. Und gesagt, so ist es. Aber das spielt gar keine Rolle. In dem Moment, wie zwei Heilige sich treffen, beide wandeln im Licht, hast du die Zahl 70. Jetzt hast du diesen Hof. Jetzt können wir miteinander wandern. Und wir haben Gemeinschaft. Aber nicht wegen Wandern, sondern weil wir beide im Lichte wandeln. Wir können miteinander Minigolf spielen und haben Gemeinschaft. Aber nicht wegen Minigolf spielen, sondern wenn wir im Lichte sind. Wir können miteinander essen, wir können miteinander diskutieren, wir können alles miteinander tun. Aber die Gemeinschaft entsteht nicht durch unser Tun, sondern durch unser inneres Herz. Und das Geheimnis des Tempels, 70. Und er sagt wieder, und vergiss es nicht, die Mauer ist 5. Ja, ihr denkt, sie wäre 6. Merkt ihr, da denkst du, jetzt ist ein Widerspruch, ist aber gar keiner. Sie ist weiterhin 6, ein Mensch, aber sie braucht 5. Die Gnade. Darum ist die Mauer immer 5 und 6. Und das Ganze kommt von 30, 5 mal 6 vor der Wiedergeburt. Da ist eine völlige Logik dahinter, zahlenmäßig. Und dann beträgt die Länge 90 Ellen. Das heißt, das Vorwärtsgehen ist 90. 2 mal 5 mal 9. 2, Gemeinschaft, 5, Gnade, 9, das Wirken des Heiligen Geistes. Das heißt, durch die Gnade und durch die Gemeinschaft mit dem Herr Jesus, mit ihm und damit auch mit dem Vater im Himmel, beginnt der Heilige Geist plötzlich zu wirken und so gehe ich vorwärts. Jetzt siehst du plötzlich, jetzt kommt dauernd 100, 2 mal 50. Ich bin dauernd darauf angewiesen, dass 100 bei mir geschieht. 100, dass nämlich der Heilige Geist dauernd dafür sorgt, dass die Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn da ist. Das ist das Normale. So bewegst du dich vorwärts. Genauso geht's. Und jetzt kommt ein Satz, der hat mich wieder umgehauen, Vers 17. Es war alles genau abgemessen. Er sagt ja, ich soll messen. Und sagt, du musst aber wissen, diese Zahlen sind nicht eine Spinnerei. Die hat Gott ganz genau mit Absicht so gesetzt. Die sind ganz genau abgemessen. Da steht nie umsonst 5, da steht nie umsonst 6, da steht nie umsonst 30, nie umsonst 50, nie umsonst 100. Wisst ihr, ich habe natürlich volles Verständnis, wenn Menschen sagen, also sowas, da will ich mich nicht ranwagen, das ist mir zu heiß. Aber, solche Geheimnis verraten. Ich hatte in der Schule immer in 2 Fächern A1. Sport und Religion. Meistens hatte ich auch nur eins in Geschichte. War auch meine Leidenschaft. Ich hatte 3 Fächer. 2, da war ich ganz schlecht. Es war Biologie, eigentlich 3, Biologie, Chemie und Physik, da war ich schlecht. Wo ich auch schlecht war, war Französisch. Englisch war ich gut, aber Französisch war, oder gut ist übertrieben. Also besser, aber Französisch war auch nicht gut. Dann hatte ich aber ein Fach, wo ich immer geschwächelt habe. Mathe. Drum ist seltsam, dass Gott mich ausgerechnet die Zahlen machen lässt, wo ich Mathe eher nicht so bin. Aber wisst ihr, ich habe dann einfach begriffen, du brauchst gar kein großes Mathe-Genie sein. Du musst nur glauben, dass er es genau abgemessen hat. Er hat es ganz, ganz genau abgemessen. Das heißt, die Zahlen sind kein Zufall. Und dann sagt er so, jetzt geh du als Ausleger hin und miss mal die Zahlen und sag den Leuten was. Er sagt ja, du sollst es verkündigen, was du gemessen hast. Jetzt misst die Zahlen, das ist genau das, was wir tun. Da sage ich, genau abgemessen. Und dann dazwischen kommen wieder Erholungsphase. Da kommen keine Zahlen. Wisst ihr, in dem Hesekiel hat das ganze Kapitel, da kommt so gut wie keine Zahl vor. Das ist dann wie so ein Hof, wo du ruhst und sagst, jetzt raucht der Kopf mal welche nicht von den Zahlen her. Und dann bringt er plötzlich Cherubim, die haben ein Menschengesicht und ein Löwegesicht. Der Löwe von Juda, der Herr Jesus, der gleichzeitig Mensch war. Und da kommt plötzlich wieder ein wunderbarer Blick auf dieses ganze herrliche Offenbarungsgeschehen Jesu Christi. Und dann in 21 heißt plötzlich wieder, diese Tempelhalle, das ist Allerheiligste. Wissen wir, dürfen etwas nie vergessen. Wir drehen uns immer als Gläubige, egal in welchem Stadium wir dem Tempel sind. Wenn wir jetzt uns sehen könntet, hier auf dem Bildschirm, unsere Herzen, jeder würde sein Herz auf dem Bildschirm haben, dann wirst du bei jedem von uns, ich glaube nicht, dass das bei einem gleich ist, würdest du, wenn du uns nur sehen würdest, dass wir in dem Tempel drin sind, dann würdest du sehen, der eine ist ganz am Anfang am Tempel, der andere ist in der Mitte des Tempels, der dritte ist am Ende des Tempels, also einfach der Fülle des Heiligen Geistes entgegen. Jeder hat ein anderes Stadium, aber etwas haben alle gleich. Sie drehen sich alle ums Allerheiligste. Sie drehen sich alle um den Sühnedeckel, alle um den Hohen Priester, alle um den Herr Jesus, alle um sein Opfer, alle ums Blut. Und wenn wir da uns drum drehen, dann spielt es gar keine Rolle, in welchem Stadium wir sind. Ob wir jetzt ganz am Anfang dieses Tempels sind oder ob wir schon weiter hineingegangen sind. Und da kommt immer wieder, auf 22 kommt dann die Zahl 3. Es geht eigentlich die ganze Zeit nach Geist, Seele und Leib. Der ganze Mensch wird von dem allem erfasst. Da ist auch ein Tisch, wo du dann Gemeinschaft hast. Wisst ihr, es sind wunderbare Dinge, die du hier siehst. Aber es bringt jetzt nichts, wenn man die flankierenden Dinge betrachtet. Wisst ihr, ihr müsst euch nur merken, alles, was nicht direkt auf dem Weg ist, sind flankierende Dinge. Immer die Gnade begleitet uns, immer die Wirkung der Wiedergeburt, alle diese Dinge, immer siehst du nachher, Brandopferaltar taucht auf, die Kleidung der Priester, Gott sagt, du musst einfach rein sein, dein Kleid des Heils muss weiß sein. Also diese Dinge begleitet die ganze Zeit. Aber wichtig ist, wir gehen vorwärts, weil er sagt ja, ich führe dich jetzt weiter. Dann geht's zu Kapitel 42. Und ich gehe jetzt einmal gleich einen Sprung auf Vers 14 und Vers 20. Da sagt er nämlich, wenn die Priester hineingegangen sind, sollen sie nicht aus dem Heiligtum in den äußeren Vorhof hinaustreten. Ja, Entschuldigung, was fällt euch jetzt ein? Nehemia. Du bist hineingegangen in diesen Tempel und jetzt sagt, jetzt gehst du nicht mehr raus. Geh nicht mehr zurück in den Vorhof. Das ist der Grund, warum ich sagte bei Nehemia, du musst die Tür abschließen, das Taltor abschließen, das Mischtor abschließen. Du musst alle die Tore, das Rosttor, alles abschließen. Du gehst da nicht mehr raus. Er sagt klipp und klar, die Priester, wer sind jetzt die Priester? Wir. Er ist der hohe Priester, wir sind die kleinen Priester. Und er sagt, wenn du als Priester in diesem Heiligtum bist, geh ja nicht raus. Nehemia, darum habe ich Nehemia gemacht, dass wir wissen, da gibt es Tore, da kann man rausgehen. Aber die Bibel sagt, du darfst nicht mehr rausgehen. Weil wenn du das Tor des Heiligtums verlässt, was ist dann? Wo bist du dann? Im Vorhof. Was sagt Offenbarung 11, Vers 2? Der Vorhof wird in der Endzeit hinausgeworfen. Das ist eine gefährliche Sache, da muss man aufpassen. Das heißt zu Deutsch, das ist wieder das, was der Herr Jesus sagt, Johannes 15, bleibet in mir. Wisst ihr, wir müssen einfach drin bleiben in diesem Tempel. Und er sagt hier ganz klar, geh ja nicht raus. Und sagt dann nochmal in 20, da ist nämlich eine Mauer rum. Und diese Mauer, das ist einfach Absonderung. Gell? Und da sagt er im Endeffekt 2 mal 50 mal 5, 500. Das ist also wieder reine Gnade, reines Wirken des Heiligen Geistes. Das hat mit der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus zu tun. Und 2 bedeutet ja letztendlich Gnade und Absonderung. Wisst ihr, jetzt kommen wir ganz einfach zum biblischen Befund. Wisst ihr, wir lassen uns ja für die Menschen reinlegen. Ah, der ist doch so ein lieber Bruder und der ist doch so nett und die Schwester ist doch so lieb. Dann muss ich sagen, lieb ist der Hund von meinem Nachbar, oder? Das hat mal ein Prediger gepredigt, hat mir sofort eingeleuchtet, habe gesagt, der hat recht. Lieb ist ein Hundchen. Sagt die Bibel, du sollst mit denen Gemeinschaft haben, die lieb sind? Sagt er doch gar nicht. Die sagt, du sollst mit denen Gemeinschaft haben, die im Lichte wandeln. Wisst ihr, jetzt kommt was ganz einfach. 2. Korinther 6, 14 sagt 2 gravierende Dinge. Lässt es in Ruhe nach. A. Du sollst mit niemand Gemeinschaft haben, der ungläubig ist. Das heißt nicht, dass ich mit meinem Nachbarn nicht rede, sondern ich meine Gemeinschaft im Sinne von Priesterdienst. Ich kann mit niemand arbeiten geistlich, der nicht wiedergeboren ist. Und das Zweite, du sollst mit niemand arbeiten, der Belial hat. Teuflische Dinge. Wisst ihr, von daher kann ich mit niemand arbeiten, der gravierende Irrlehre hat, der gravierend teuflische Dinge tut. Mit niemand, der Okkultes treibt. Aber mit niemand, der eine Messe feiert. Versteht ihr? Aber mit niemand, der sagt, durch die Kindertafel wirst du gerettet. Mit denen kannst du nicht zusammenarbeiten. Weil du musst dich absondern. Und das ist das, was hier ist, diese 500 Ellen. Da musst du weg. Er sagt klipp und klar, du Priester, bleib ja drin. Und dann denke dran, da ist eine Mauer drumherum. Und da hast du so einfache Lehre auch aus dem Hesekiel. Du weißt jetzt ganz genau, wie bleibe ich in der Fülle des Heiligen Geistes? Wie gehe ich Gott entgegen, indem ich einfach gehorsam bin? Und das ist so leicht eigentlich, dass man sich nicht irren kann. Da kommst du Kapitel 43, er führte mich zum Tor, dem Tor, das nach Osten liegt. Und siehe, da kam die Herrlichkeit Gottes von Osten her. Und die Stimme war wie das Rauschen großer Wasser. Und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. 4. Die Herrlichkeit des Herrn kam zu dem Haus des Tempels auf dem Weg durch das Tor, das von Osten gerichtet war. Der Geist hob mich empor und führte mich in den inneren Vorhof und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus. Das ist jetzt wieder das Bild, er muss jetzt im Vorhof stehen bleiben, weil die Herrlichkeit im Tempel so hoch ist und so radikal ist, dass er gar nicht rein kann. Das Wunderbare ist, inzwischen, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, laut Hebräer 10, 19, kann ich direkt vor die Schechina stehen. Ich kann jetzt ins Haus reingehen, trotz der Herrlichkeit. Und da siehst du, es kommt, alle Herrlichkeit kommt von Osten. Im Osten geht die Sonne auf, die Sonne der Gerechtigkeit, der Herr Jesus. Es kommt alles durch das Osttor, das ist der Herr Jesus selber. Alles von ihm. Wisst ihr, und wenn ich etwas begreife, wenn ich diesen Hesekiel-Tempel lese, dann ist mir alles klar. Du kannst gar nichts Gutes tun, gar nichts Gutes bekommen, gar keine Fülle des Heiligen Geistes haben, keine Vollmacht haben, nicht wirken, wenn nicht alles von ihm kommt. Wisst ihr, was das heißt? Schon brutal, oder? Ich und du, wir spielen keine Rolle. Hat aber nochmal einen schönen Vorteil. Ob ich schwach bin, ob du schwach bist, ist egal. Spielt ja keine Rolle, wenn er alles tut, oder? Da muss ich mich doch bloß ihm auf den Altar legen und er tut's. Da geht doch der ganze Druck, die ganze Gesetzlichkeit, die Zwänge geht alle weg. Ich muss nur mich ihm auf den Altar legen und kindlich vertrauen, dass er alles tut und er tut's. Natürlich, auf den Altar legen ist gehorsam. Wenn ich nicht gehorsam bin, passiert gar nichts. Weil ich muss gehorsam sein. Und es ist doch wunderbar, dass er sagt, es kommt hier alles von ihm, die Herrlichkeit. Ich lese uns zur Stelle, die habe ich früher nicht verstanden, inzwischen erfreut sie mich im höchsten Grad. 2. Korinther 3, 17. Der Herr ist aber der Geist. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wisst ihr, wo ich in der Fülle des Heiligen Geistes vor ihm stehe, vor dem Sühnedeckel, ist Freiheit. Da geht die Bindung weg. Wisst ihr, was haben wir für Praktiken? Man bindet und löst die Leute. Oh, muss ich sagen, kennt ihr die Bibel nicht? Was sagt der Herr Jesus, was Binde löse ist? Er sagt, die Pharisäer binden den Leuten schwere Lasten auf. Binde heißt etwas anordnen und nicht okkulte Belastungen lösen. Wenn du Flavius Josephus liest, der sagt klipp und klar, hat 70 nach Christus, hat er das geschrieben, oder ein bisschen später, er war ein Pharisäer, der zur Zeit Jesu das noch alles wusste, obwohl er dort noch nicht gelebt hat, aber er hat zu der Generation gehört, wo er ganz nah dran war. Er sagt, Bindelöser war eine jüdisch-pharisäische Vollmacht, etwas für erlaubt oder verboten zu erklären. Und die Bibel sagt was ganz anderes. Sie sagt hier, wo der Geist des Herrn ist, wo der Herr Jesus in deinem Herzen freie Bahn hat, ist Freiheit. Da brauchst du nichts lösen, es geht weg. Und Epheser 1, 13, wenn man sagt, ja, das sind Sünde der Vorväter, das sind okkulte Belastungen, muss ich sagen, Entschuldigung. Epheser 1, 13 ist ein griechisches Wort, das heißt Spragizu. Wisst ihr, was heißt? Wenn ein Jude oder ein Grieche einen Sack Mehl gekauft hat, dann war auf dem Mehlsack vom Verkäufer das Siegel drauf. Wenn der das gekauft hat, dann haben wir das Siegel weggerissen, hat neu Siegellack drauf getan und dann hat er das Siegel von sich drauf gedrückt. Und genau das passiert bei der Wiedergeburt. Da wirst du versiegelt mit dem Heiligen Geist. Da drückt der Herr Jesus dir sein Siegel auf. Jetzt gehörst du ihm. Und dieses Wort Spragizo bedeutet, der Vorbesitzer hat keine Rechte mehr. Versteht ihr? Wenn du wirklich eine Wiedergeburt erlebt hast, hat der Vorbesitzer keine Rechte mehr. Es gibt keine Sünder der Vorväter für dich. Die gibt's für die Nicht-Wiedergeborenen, da sind sie da. Aber beim Wiedergeborenen ist es gebrochen. Und wenn du jetzt in der Gegenwart Jesu lebst, so wie es hier heißt, dass der Heilige Geist dich beherrscht, dann bist du frei. Dann geht auch deine Bindung weg. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich von dem Geist des Herrn. Und diese Herrlichkeit, die hier beschrieben wird, die geschieht, wenn du durch diesen herrlichen Weg, Hebräer 10, 19, vor der Sühnedeckel, wenn du Jesus bist, mit ihm Gemeinschaft hast, ihn betrachtest, durch die Heilige Schrift zum Beispiel, und er das lebendig macht, dann geschieht diese Befreiung, dann geschieht diese Verwandlung, und dann kommt die Herrlichkeit, und dann kann es sein, dass dir's passiert wie mir, dass du beten musst, Herr, hör auf, ich ertrag's nicht mehr. Habe ich nie mehr später erlebt, muss ich auch ganz klar sagen. Dann kommt so eine Gewalt von Herrlichkeit, dass du sagst, Herr Jesus, ich schaffe es nicht. Mein Gefäß ist zu klein. Was muss er dann machen? Da muss er mein Gefäß größer machen. Wie macht er das? Durch Neuschöpfung. Und was passiert, wenn Neuschöpfung kommt? Erziehung. Steht da? Alles, was Gott tut, ist zu meinem Besten. Denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Und dann kommst du wieder zu Vers 18. Da wird das Blut dargespracht, das Blut gesprengt, da ist das Sündopfer, Vers 19. Da ist wieder das Blut, das an den Altar gebracht wird, 21. Da ist wieder das Sündopfer. Da wird auch nochmal erklärt, dass der Jesus außerhalb vom Lager sich hat verbrennen lassen, praktisch im Gericht Gottes, im Feuer Gottes war. Und da kommt wieder Sündopfer, und da ist wieder 23, es muss völlig entsündigt werden. Da kommt wieder Vers 25, Sühnopfer. Da kommt wieder Vers 26, Reiniger. Da kommt wieder das Brandopfer. Wisst ihr, was uns da Gott einhämmert? Wenn du nicht dauernd in der Reinigung lebst und dich an Jesus hingibst, geht gar nichts. Wisst ihr, das ist die Botschaft vom Tempel. Du bist jetzt in dem Tempel drin und die Zahlen zeigen, wie das gegangen ist. Und jetzt sagt der klipp und klar, aber du musst dauernd gereinigt werden durch Jesu Blut und du musst einfach bereit sein, dich ihm auf den Altar zu legen. Dann gehst du immer weiter. Weil wisst ihr, der Wasserfall, wisst ihr, wo der Wasserfall ist? Wo der Heilige Geist in Strömen fließt. Das ist Kapitel 47. Was kommt dir heute Abend? Steht ja, aber dort ist der Wasserfall. Aber dass ich zum Wasserfall überhaupt vordringe, muss etwas passieren. Ja, und dann kommen wir zu Hesekiel 44. Jetzt kommt eine Aussage, die ist völlig unverständlich, wenn man es nicht versteht geistlich. Und er führte mich wieder zurück. Ja, warum führt er mich zurück? Ich soll doch vorwärts gehen. Er führt mich zurück auf dem Weg zum äußeren Tor. Er führt mich ganz zurück. des Heiligtums, das nach Osten zieht, und siehe, es war verschlossen. Ja, wieso ist das Tor verschlossen? Da sprach der Herr zu mir, dieses Tor soll verschlossen bleiben und nicht geöffnet werden. Niemand soll durch es hineingehen, weil der Herr, der Gott Israels, durch es hineingegangen ist. Darum soll es verschlossen bleiben. Wisst ihr, was heißt? Das vollkommene Opfer. Epapax heißt es im Griechischen, ein für alle Mal. Das Tor wird verschlossen, weil der Herr Jesus durch dieses Tor ein für alle Mal eingegangen ist und das vollkommene Opfer gebracht hat. Und kein Mensch kann da etwas dran tun, darum kann da kein Mensch eingehen. Und da brauchst du nichts mehr tun. Das ist das eine. Das innere Tor, das ist offen. Das äußere. Das vollkommene Opfer ist fertig. Bei den inneren Toren, die sind offen, da musst du durchgehen. Aber das äußere, das große vollkommene Opfer ist ein für alle Mal geschehen und wird nie mehr wiederholt. Das ist ganz wichtig. Und dann sagt er, Vers 9, so spricht Gott der Herr, es soll kein Fremder mit unbeschnittenem Herzen, mit unbeschnittenem Fleisch in mein Heiligtum kommen. Wisst ihr, da muss ich nochmal klipp und klar sagen, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird. Du musst den Leuten sagen, wisst ihr, in deinem Leben, das ist mir völlig egal, ob du reich bist, das ist mir völlig egal, ob du arm bist, das ist mir völlig egal, ob du schön bist, ob du nicht schön bist, ob du intelligent bist, ob du nicht intelligent bist. Manchmal ist es schön, wenn du nicht intelligent bist, wisst ihr, du denkst weniger, gell? Ja, ohne Frage. Ich hatte Kollegin, die habe die bewundert. Die hat kein Problem gesehen. Der Chef hat sie niedergemacht. Wenn das bei mir passiert wäre, hätte ich 3 Nächte nicht schlafen können. Sie war per Du mit ihm. Ein Beinamen hat er noch Josef geheißen. Dann hat sie ihn angelächelt und gesagt, ach Josi, regst du dich heute wieder auf, ist weggelaufen. Seht ihr, ich habe sie bewundert und habe gesagt, na ja, ich würde 3 Nächte nicht schlafen können. Und ich habe gedacht, na, die Psyche hätte ich auch gern. Aber für geistliche Dinge hätte es keinen Wert. Da ist es besser, wenn du sensibel bist, weil die hätte auch die Probleme nicht gesehen. Die hätte Hesekiel-Tempel gelesen und gesagt, ach, die viele Zahlen, lass mich drüber lesen. So. Versteht ihr? Aber er sagt klipp und klar, keiner, der nicht wiedergeboren ist, darf da rein in den Tempel. Und dann musst du die Leute sagen, egal wie du bist, das Entscheidende in deinem Leben, kein Anseher der Person, du musst im Tempel drin sein, du musst wiedergeboren sein, du musst durch diese Pforte, die 10 breit ist und 13 lang ist, musst du hineingegangen sein. Es muss 30 bei dir geschehen sein, die Wiedergeburt, durch 50 durch den Heiligen Geist. Und dann geht's vorwärts. Und da gehört immer das Blut dazu. Und dann sagt er zum Beispiel, Vers 20, der Priester soll das Haupthaar schneiden. Naja, ist das eine Erweisung für Friseur? Wisst ihr, was das heißt? Das Haupthaar ist ja auch die Zierde. Und er sagt, weg mit der Zierde. Du sollst keine eigene Ehre suchen, darum wird dein Haar geschnitten. Und der Nasiräer hatte lange Haare, da haben wir sofort gesehen, der ist ein Frommer. Damit sagt er, du hängst deine Frömmigkeit nicht raus, sondern du hast nur eine Botschaft, Jesus allein. Wieso, da merkst du plötzlich, du sollst kein Wein trinken, ist der nächste Vers. Du sollst nüchtern sein. Also der Nasiräer durfte nicht einmal Weintraube essen, nicht einmal im Ansatz unnüchtern sein. Und da siehst du ganz einfach, 23 sagt er, du sollst mein Volk unterscheiden zwischen Heiligem und Unheiligem. Du sollst einfach deine Berufung, die Gott dir gegeben hat, sollst du annehmen. Und es ist wunderbar, dass ich so ein Priester sei. Da wisst ihr, jeder von euch, wenn er wiedergeboren ist, ist ein Priester. Ist euch das klar? Jeder von euch ist im Tempel. Jetzt musst du nur sagen, Herr, bin ich ein Levit, der zum Beispiel Kahat, Gerson, Merari, bin ich einer, der die Außenwände pflegt, bin ich einer, der hier das und das trägt, oder kehre ich direkt zu Josuas Sippe, der letztendlich das Opfer direkt bringt. Wisst ihr, alle diese Dinge, die sind einfach Tatsache. Jeder von uns ist ein Priester, jeder Wiedergeborene ist in dem Tempel. Es ist nur die Frage, gehst du schnurstracks auf den Wasserfall zu oder hast du etwa dich entschlossen, dass du in einem der Höfe, die ja nett sind, dich niedersetzt? Ist auch nicht gut. Wenn du ruhst, dann hast du in Christus zur Ruhe. Aber nicht, weil du jetzt keine Lust hast, weiterzugehen. Wieso? Das ist die Botschaft vom Tempel. Der Tempel sagt ganz eiskalt, das vollkommene Opfer ist geschehen, darum ist das Heiligtum leer hier, braucht man keins mehr, ist geschehen. Du bist eingegangen durch das vollkommene Opfer, ja, aber jetzt geh vorwärts bis zum Wasserfall. Und das ist es, die Fülle des Heiligen Geistes ist Hesekiel von 40 bis 48. Die Fülle des Geistes, wie kriege ich die? Da kommst du zu Kapitel 45, da siehst du das ganze Land. Jetzt hast du plötzlich Zahlen, jetzt wird es schwierig. 25.000, 10.000. Oh, sagst du, was sind das für Zahlen? Es ist ganz einfach. 25.000 ist 5 mal 5 mal 1.000. 5 mal 5 ist totale Gnade. 5 hoch 2, die totale Gnade. Und 1.000 ist die Zahl des Segens Gottes. Das heißt, du hast hier etwas, wo er dir zeigt, bevor du zum Wasserfall kommst, musst du wissen, dass du die totale Gnade durch das Opfer Jesu bekommen hast. Johannes 1,16, aus seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade, die ganze Zeit. Jetzt geht doch einmal hin und werdet Praktiker und schnappt dir einen Gläubiger, der jammert und sagt zu ihm, komm mal her, vielleicht kann ich dein Problem lösen. Sag mir einmal, vielleicht können wir das dann klären. Wie nennst du jeden Tag Gnade um Gnade? Ich kann euch jetzt schon beschreiben, wie der euch ankommt. Da würde ich entsetzt angucken und sagen, was meinst du? Da sagt, in der Bibel steht, du nimmst aus seiner Fülle Gnade um Gnade, 25.000. Du hast eine ungeheure Gnade, du musst nur die ganze Zeit nehmen. Und dann sagst du zu ihm, vielleicht geht es dir so dreckig, weil du nicht nimmst. Du nimmst nicht. Ist jemand nach Amerika übergefahren? Hat mit dem letzten Geld, hat er die Überfahrt zahlt. Er hat gehungert, er hat bloß ein paar Nüsse und ein bisschen Ding drin gehabt, er ist fast verhungert in dem Schiff. Wenn er rausgekommen ist, war er abgemagert, eingefallene Wange. Und dann fragt ihn der Steward, als er rauskommt, wieso siehst du so elend aus? Sagt er, ich hatte kein Geld mehr, um hier im Speisesaal zu essen. Jetzt habe ich halt gehungert. Und dann sagt er, du bist ein Narr. In der Überfahrt war Vollpension beinhaltet. Das ist faktisch passiert. Aber begreift ihr, so ist der Gläubige. Er hat 25.000 Gnade um Gnade in 1.000 in der vollen Fülle und tut nichts. Wisst ihr, ich sage es jetzt einmal ungeschützt. Wir haben das vollkommene Opfer, das wird hier auch nochmal vollkommen dargestellt. Er sagt auch in Vers 28, darum soll ihr Erbteil bestehen. Ich will ihr Erbteil sein. Er ist mein Erbteil, er ist mein Ein und Alles, ich habe alles. Darf ich es mal ganz hart sagen, ich habe manchmal den Eindruck, wir beleidigen den Herr Jesus, indem er das, was er uns gegeben hat, nicht wollen. Gell? Wie beleidigt ist ein Mensch, wenn man ihm was schenkt und der lehnt es ab? Da ist der Mensch auch gleich beleidigt, oder? Wisst ihr, was machen wir mit dem Herr Jesus? Alles, was er uns gegeben hat, 25.000. 10.000 ist genauso eine Füllezahl. Wir nehmen es nicht. Wir beleidigen ihn. Das ist ein heißes Kapitel. Und dann geht er zu 46 und dann heißt es, so spricht Gott der Herr, das Tor des inneren Vorhofs, nichts Äußeres. Äußere ist verschlossen. Wisst ihr warum? Weil er ein für alle Mal alles getan hat. Aber das Innere ist offen, weil da muss ich ja durchgehen, da muss ich ja vorwärts gehen. Aber er sagt, das Tor des inneren Vorhofs, das gegen Osten ist, wieder Jesus entgegen, soll während der 6 Werktage geschlossen bleiben. 6 Werktage. Das heißt, du kannst menschlich nichts herbeiführen. Sobald du mit 6 menschlich vorgehst, passiert nichts, dann bleibt das Tor geschlossen. Aber wenn du am Sabbattag, am 7. Tag kommst, dann öffnet sich das Tor. Das bedeutet, das ist ein Bild, wenn du Hebräer 4 erlebst, wenn du in die Ruhe in Christus eingehst, wenn du dich ihm auf den Altar legst, sag, mach mit mir, was du willst, dann geht das Tor auf. Dann fließen Ströme lebendigen Wassers. Aber erst am Sabbat. Wieso? Und da kommen dann Dinge, da heißt es in Vers 2, wenn dann dieser Fürst kommt, wenn dann jemand am Sabbat in die Ruhe in Christus eingeht, er soll auf der Schwelle des Tores anbeten. Wer ist die Schwelle des Tores? Der Herr Jesus. Dort soll ich anbeten? Lest Offenbarung 5, dann seht ihr, wie man auf der Schwelle anbetet. Du bist würdig, weil du für uns geschlachtet bist und uns für Gott erkauft hast mit deinem Blut. Das ist die Anbetung auf der Schwelle. Wisst ihr, er sagt, die Erniedrigung Jesu muss dauernd und das vollkommene Opfer dein Gebetsanliege sei. Du sollst anbeten. Wisst ihr, und da siehst du was Wunderbares. Und dann kommen wieder die Brandopfer, Vers 13. Und da kommt ein Vers, wenn ihr von der ganzen Sache fast nichts wisst oder euch nichts merken könnt, was auch nicht schlimm ist. Aber eines ist ganz, ganz wichtig. Den Vers dürft ihr nie vergessen. Ich habe den 30 Jahre nicht beachtet. War eine Katastrophe. 2. Korinther 8, 5. Sondern sich selbst gaben sie hin. Jetzt kommt Römer 12, 1. Sie gaben sich selber hin. Jetzt erklärt er wie. Zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes. Wisst ihr, ich gebe mich zuerst dem Herr Jesus hin und dann schickt er mich an die Arbeit. Ich gebe mich nie dem Menschen hin, sondern immer dem Herr Jesus. Er schickt mich. Wenn alle Gläubige sich das halten würden, würden ganz viele Missionare nicht auf dem Missionsfeld sein, weil er sie gar nicht geschickt hat. Dann gab es ganz viele Leute, die in den Gemeinden keine Ämter hätten, weil er sie gar nicht geschickt hat. Dann würden ganz viele Menschen nicht führende Leute im Reich Gottes sein, weil sie auch in der Welt führende Leute sind, Manager, sondern wären vielleicht ganz einfache Leute, die führende Leute des Reiches Gottes, weil er sie nämlich geschickt hat. Und von daher sage ich es mal ganz vorsichtig, 46, da geht es mir kalter Buckel runter. Wir pfuschen ihm ins Handwerk. Und aus dem Grund müssen wir Vers 13 realisieren. Du sollst dem Herrn täglich ein einjähriges, makelloses Lamm als Brandopfer zurichten. Jeden Morgen sollst du das darbringen. Ich soll mein Brandopfer jeden Tag bringen. Ich lege mich jeden Tag ihm auf den Altar, gehe mich ihm hin und sage, mach mit mir, was du willst. Was willst du, dass ich tun soll? Merkt ihr, das ist das, was Paulus im Stichwort sagt, nicht ich, Christus. Philipperbrief, nicht ich, Christus. Ich lege mich einfach ihm auf den Altar. Es dreht sich alles ums Heiligtum. Es dreht sich alles um ihn. Es dreht sich alles letztendlich um das, was er getan hat. Er macht die Neuschöpfung in mir. Er gibt mir alles durch Gnade. Er wirkt alles. Die ganze Zeit flankieren mich die Wirkungen der Wiedergeburt. Darum hat es hier nie schon mit 30. Ich bin dauernd von den Wirkungen der Wiedergeburt, von diesem vollkommenen Opfer umgeben. Ich muss nur zum Hohepriester gehen, dann packt er mein Paket aus. Und wisst ihr, warum nichts passiert? Weil wir nicht kommen. Und dann kommt der entscheidende Punkt. Wenn wir kommen, dann kommt der Wasserfall. Und der Wasserfall ist Kapitel 47. Und das werden wir, so Gott will, heute Abend betrachten. Was passiert, wenn ein Gläubiger wirklich im Tempel des Heiligen Geistes immer die richtige Straße, die durch Zahlen angegeben sind bei uns, geht? Wenn einer wirklich in Christus bleibt, wenn einer wirklich diese Gemeinschaft mit Herrn Jesus hat und im Geiste wandelt, was passiert dann? Ich kann dir bloß eins sagen. Du wirst dermaßen von dem Wasserfall mit Wasser überflutet, dass du am Schluss nicht mehr stehen kannst, sondern nur noch schwimmen kannst. Und wie das funktioniert, wie Gott das macht, das sagt er in 47. Darf ich noch mal was sagen zum Schluss? Merkt ihr, wie einfach es wäre zu sagen, ha ja, der Tempel aus dem Hesekiel ist der Tempel im tausendjährigen Reich. Und ich wäre sogar ungehorsam, wenn ich das sagen würde, weil Gott sagt, du musst es messen, ich muss die Zahlen messen. Sagt er ganz klar. Du musst messen. Und dann sagt er, wenn du gemessen hast, musst du verkündigen. Hier gibt es große Ungehorsam bei den Gläubigen. Du musst es tun. Wir haben das jetzt getan. Ich kann nicht einmal, soll ich ganz ehrlich sagen, ich kann nicht einmal sagen, ich bedauere euch, wenn ich euch so gestresst habe, aber es ist einfach dran. Wisst ihr? Und wenn das mal rum ist, dann habe ich einfach die Hoffnung, dass jeder von uns, er braucht gar nicht mehr unter dem Wasserfall stehen. Weil der Wasserfall bewirkt, dass ich dann vom Wasserfall weggeschossen werde ins offene Meer, wo ich nur noch schwimmen kann. Und mein großes Ziel ist, dass ich dann im Meer bin. Dass jeder von uns schwimmt, ist doch herrlich. Und da geht keiner unter dem Meer. Das ist nämlich das Meer der Gnade. Das sind die 25.000. Und dann siehst du, wie ein Mensch immer mehr von dieser Fülle erfüllt wird. Immer mehr packt der Herr Jesus sein Paket aus. Aber ich muss auch noch was zum Schluss sagen, das ist mir ganz wichtig. Wenn das Paket völlig ausgepackt ist, wisst ihr, was dann ist? Dann stirbst du. Und dann ist deine Aufgabe in dieser Welt erfüllt. Und dann macht der Herr Jesus die Tür zu. Dann holt er dich zu sich in Offenbarung 7,14. Dann wirst du in der Gegenwart Jesus sein und der Vater im Himmel wird deine Tränen abwischen. Dann bist du im Vorhimmel, im Paradies. Das war bei Schlachter mit 51 Jahren schon der Fall. Es war bei Hofacker mit 30 der Fall. Chapman, einer der geistlichsten Männer, mit 99. Wie ein Perfektionist. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich fast nicht drüber wegkommen bin, dass er nicht 100 geworden ist. Ich hätte wollen, dass er 100 wird. Er hat mit 99 war er fertig und hat ihn der Herr geholt. Wisst ihr? Und das muss uns klar sein. Gehen wir diesen Weg, dann kommen wir zur Vollendung. Und wenn wir vollendet sind, dann haben wir hier auf dieser elenden Erde auch nichts mehr verloren. Dann haben wir nämlich keine Aufgabe mehr. Dann hat Gott das Ziel mit uns erreicht, dann sagt er, komm, du getreuer Knecht, du getreue Magd, jetzt bist du bei mir. Das ist doch wunderbar. Ich möchte beten. Jesus, was für eine Herrlichkeit. Du, die rechte Hand Gottes, du zeigst uns durch die Zahl 5, hast uns elende Menschen ergriffen und Du, der Anfänger und Vollender des Glaubens, hast auch gewirkt, die unsere elende Herzen, hast uns geholfen, dass wir dich ergreifen konnten. So wurden wir zu dieser Zahl 10. Du hast uns erneuert. So ist die Zahl 13 geschehen. Wir durften durch diese enge Pforte eingehen. Und du flankierst uns die ganze Zeit, weil du uns wirklich diese Zahl 30 geschenkt hast, eine Wiedergeburt, dass der Heilige Geist uns elende Menschen wiedergeboren hat. Es war 50 das Wirken deines Heiligen Geistes. Wir gehören zu diesem Umfeld, wo 100 vorherrschend ist, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft mit dir. Und jetzt dürfen wir, was unfassbar ist, 25.000 Eller Land haben, das Land des Glaubens. Fülle um Fülle und können dir, dem Lamm, dienen. Unter einer Bedingung, dass genauso wie es in diesem Tempel auch geschrieben steht, wir uns um das Allerheiligste um dich drehen, dass du dieses Paket auspacken kannst. Du möchtest uns dir auf der Altar legen, dass du mit uns zum Ziele kommst. Das möge in diesen Tagen geschehen. Zu deiner Verherrlichung, zur Verherrlichung des Vaters. Amen.